Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Spinnst du? Ich muss zugeben, mir rutscht das auch im Alltag öfter mal raus, wenn die Kinder Quatsch machen oder sich irgendein Freund seltsam benimmt. Wenn aber jemand tatsächlich gerade nicht gut klarkommt mit unserer sogenannten Normalität, dann klingt es nicht nur vorwurfsvoll, sondern richtig abwertend und vor allem hilft es nicht weiter. Radiojournalistin Sonja Koppitz hat ihr Buch über psychische Erkrankungen so genannt, Untertitel Warum psychische Erkrankungen ganz normal sind, und ich freue mich, dass Sonja Koppitz jetzt hier ist. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ihr Buch ist ja viele Bücher in einem. Es ist ein Erfahrungsbericht über Ihre eigenen depressiven Episoden. Es ist ein sehr aufschlussreiches, lehrreiches Sachbuch, finde ich. Es ist aber auch reportagehaft, wo Sie in der Psychiatrie recherchiert haben. Was hat Ihnen den Ausschlag gegeben? Waren das Ihre eigenen Erfahrungen?
Ja, ich habe mir wirklich erhofft, dass es jemand gegeben hätte, als ich wirklich in meiner Anfangsphase, sage ich mal, meiner depressiven Karriere war, dass mich jemand so ein bisschen an die Hand nimmt und sagt, guck mal, das sind hier Sachinformationen, die erklären dir vielleicht deine Erkrankung, die erklären dir vielleicht ein bisschen, wie du dich fühlst, und das gab es in der Form irgendwie nicht. Also natürlich kann ich als Journalistin recherchieren, finde Informationen, aber es ist wenig zugänglich, wenn ich halt selber in einer Depression stecke und mir Symptomkataloge durchlese, dann verstehe ich das auch nicht richtig, kann ich das kognitiv nicht verarbeiten. Und ich habe mir halt gewünscht, dass es da irgendwie so eine Mischform gibt, dass mir jemand als Mensch erzählt, so und so fühle ich mich dabei, und gleichzeitig das aber auch sachlich, medizinisch, therapeutisch einordnet irgendwie, soweit es geht. Und deswegen habe ich gedacht, gut, dann mache ich es halt selbst.
Das ist auch sehr eindringlich gelungen, finde ich dir, wenn Sie beschreiben, wie sich das anfühlt, in so einer Depression zu stecken. Aber dann sind auch oft mal ganz lustige Passagen, zum Beispiel so ein Dialog mit der eigenen Depression. Hilft da nur noch Humor? Aber der kommt wahrscheinlich erst hinterher wieder, oder?
Ach, ich bin ein humorvoller Mensch. Also das ist ja ein Teil meiner Persönlichkeit, und so verarbeite ich es natürlich auch, weil das bin nun mal ich, die Krankheit bin nicht ich, das ist ein Teil von mir, der Humor ist ein Teil von mir, und dann trifft das manchmal aufeinander, und natürlich ist es dann vielleicht auch zynisch an der einen oder anderen Stelle, aber anders kommt man nicht weiter. Also ich mit meiner Depression, wenn ich da in so ein Zwiegespräch gehe, merke einfach, okay, da clasht es halt, und Humor ist dann so mein einziges Vehikel irgendwie, neben der Kreativität zum Beispiel, was mir das irgendwie so ein bisschen erleichtert, das Ganze zu greifen, was ja so unbegreiflich ist oder so ungreifbar, weil man psychische Erkrankungen ja auch einfach nicht sieht. Und dann so ein bisschen ins Gespräch, in den Dialog zu gehen mit der eigenen Erkrankung, hat mir zumindest geholfen.
Und diese Frage, spinnst du, die dem Ganzen den Titel gegeben hat, da gibt es ja auch einen Podcast dazu von Ihnen, mussten Sie sich das tatsächlich auch mal anhören? Mhm.
Ja, spinnst du oder hab dich doch nicht so, das sind so die gängigen, reiß dich doch mal zusammen, ruh dich aus, fahr in Urlaub, und dann versuche ich immer zu erklären, das funktioniert nicht. Also ich kann mich nicht erholen in einer Depression. Ich kann zwar manchmal schlafen, aber es ist nicht erholsam. Man kann sich auch nicht am eigenen Schopfe irgendwie aus dem Morast, aus dem Gefühlsmorast ziehen, auch wenn so ein kleiner rationaler Teil in mir da immer noch funktioniert und ich das schon weiß, das ist jetzt meine Erkrankung, die ist jetzt wieder episodenhaft da, die hört auch irgendwann wieder auf und ich mache Therapie oder nehme Medikamente. Aber diese Sprüche helfen nicht. Die kann ich mir auch selber sagen, du reißt dich mal zu, es geht einfach nicht. Man ist dazu nicht in der Lage, mit einer psychischen Erkrankung zu sagen, okay, jetzt ist es vorbei, jetzt reiße ich mich zusammen, jetzt mache ich einfach wieder, es geht nicht.
Was ist denn ein guter Umgang? Man ist ja auch verunsichert. Ich habe auch eine Freundin, die vor ein paar Jahren so psychotische Schübe bekam und einfach quasi nicht mehr dieselbe ist. Sie sieht noch genauso aus und man ist dann aber irgendwie mit einfach einer völlig veränderten Persönlichkeit konfrontiert und weiß eigentlich nicht so richtig, wie man darauf reagieren soll.
Also ich sage immer zu allen anderen, wenn ihr euch unsicher seid oder wenn sie sich unsicher sind, einfach fragen, das verbalisieren, die eigene Verunsicherung. Weil ich als Betroffene kann im besten Falle das vielleicht ein bisschen erklären, auch wenn es schwer zu erklären ist. Aber man kommt wieder in Dialog. Und ich sehe das ja an mir selbst auch, dass ich mich dann verändere in einer depressiven Episode, mich zum Beispiel ganz oft so gereizt, was ich sonst in gesunden Phasen nicht bin. Das ist schon, natürlich ist man dann verändert. Und das ist halt auch schwierig für Beziehungen und Zwischenmenschliches. Also jetzt gar nicht in der Partnerschaft unbedingt, also auch natürlich hauptsächlich, aber auch im Kollegen-Bekanntenkreis. Und da sage ich immer wieder, wenn euch was auffällt oder wenn ihr eine Frage, also fragt das einfach, dass man da im Dialog bleibt. Also weil Angehörige oder Außenstehende sind da auch wahnsinnig wichtig, was zum Beispiel die Früherkennung angeht. Ne? Also weil ich selber merke das nicht unbedingt, wenn ich wieder so langsam in eine Depression rein schleiche. Das merkt das Umfeld vielleicht eher. Und das dann anzusprechen als Außenstehender, du, ich kann das jetzt gerade noch gar nicht einordnen, aber wie geht's dir? Also diese einfache Frage, wie geht's dir? Einfach mal ehrlich gemeint stellen.
Das fand ich auch wirklich beeindruckend, dass man eben selbst oft gar nicht weiß, aha, jetzt geht das wieder los. Mhm. Das ist eben nicht wie bei einem Schnupfen, wo man 10-mal hintereinander niest, sondern das schleicht sich eben so ein und irgendwie kippt plötzlich so das Wohlbefinden. Ne?
Ja.
Jetzt ist das aber ja nicht nur eben, habe ich schon gesagt, kein reiner Erfahrungsbericht, sondern Sie waren auch 4 Wochen zum Beispiel in der Charité. Und wie sind Sie denn da überhaupt reingekommen? Kann man da einfach hingehen und sagen, ich bin Journalistin und recherchiere zu dem Thema, darf ich hier mitmachen?
So einfach ist es natürlich nicht, weil das ist auch total wichtig, dass gerade die Psychiatrie wirklich ein Schutzraum auch ist, dass da die Patienten und Patientinnen hingehen können. Es ist wirklich, also aus meiner Sicht, die letzte Anlaufstelle mit einer psychischen Erkrankung, wenn ambulant wirklich nichts mehr geholfen hat, dass man dann stationär behandelt wird. Und es ist wichtig, dass es dann da einen Schutzraum gibt, wo sich die Patienten, Patientinnen wirklich einfach behandeln, sich helfen lassen können. Und wenn da jemand von außen reinkommt, ist natürlich erstmal schwierig. Ich habe da natürlich vorher gefragt, das ist klar. Und hatte auch sehr viel Glück mit der Klinikleiterin, Professor Isabella Häuser, die da wirklich sehr dahinter ist, dass das halt auch entstigmatisiert ist und dass man auch da reingeht und sieht, okay, da sind jetzt keine vergitterten Fenster oder so, wie man sich das vielleicht noch vorstellt, wie aus den
70er. Einer flog übers
Kuckucks. Genau, das ist immer das Erste, was kommt und so, man muss da Angst haben. Und da sind ganz normale Menschen, die sind einfach krank. Also wenn ich auf die Innere gehe, da sind auch Menschen, die sind krank, die lassen sich behandeln. Und nur bei psychischen Erkrankungen ist es halt so stigmatisiert, dass da viele noch Angst haben müssen. Und deswegen habe ich natürlich mit langem Vorlauf darum gebeten, da längere Zeit recherchieren zu dürfen. Ich bin da wirklich halt mitgelaufen, auch bei den Visiten, bei der Frührunde zum Beispiel, wo alle Patienten zusammenkommen und habe verschiedene Therapien mitgemacht und so. Und es war sehr schön, wie die Patienten, Patientinnen sich auch darauf eingelassen haben. Gerade in dem Moment, als ich gesagt habe, ich weiß, wie das ist, ich bin selbst betroffen. Das war dann erstmal so ein, ah, okay, gut, dann kann ich jetzt ich sein.
Spinnst du, heißt das Buch von Sonja Koppitz, die heute bei mir hier in der Lesart zu Gast ist. Frau Koppitz, Ihr Buch, das ist ja auch ein Plädoyer dafür, psychische Erkrankungen als was Normales zu begreifen. So ist ja auch schon der Titel. Ich habe es ja auch schon gesagt, fast ein Viertel aller Deutschen erleben sowas jedes Jahr einmal. Haben Sie den Eindruck, dass das immer noch so ein Tabu ist? Ich meine, wir hatten ja auch Fußballstars, die sich geoutet haben als depressiv und was weiß ich. Also so ganz verheimlicht scheint mir das nicht mehr zu sein.
Ja, aber schon alleine, dass Sie jetzt das Wort geoutet benutzen.
Ja, genau,
das
stimmt.
Zeigt es ja eigentlich, dass man das irgendwie, möchte man da nicht drüber reden. Und es wird trotzdem auch noch oft mit, also gerade Depression, das ist so eine Waschlappenkrankheit, was wir ja auch schon besprochen haben, ne? Diese Sprüche, dann spinnst du oder reißt dich zusammen. Ich finde schon, und Depression ist ja nur eine psychische Erkrankung. Mir geht es ja auch darum zu zeigen, es gibt ganz viele psychische Erkrankungen, die in ihrer Erscheinungsform ganz unterschiedlich sind und über die viele Menschen noch gar nichts wissen. Oder es wird dann mal so dahergesagt, ja, du bist ja so eine Borderlinerin oder so Borderline-Persönlichkeitsstörung. Wenn Sie da jemanden auf der Straße fragen, wissen Sie denn eigentlich, was das genau ist? Ja, nee. Und darum geht es mir halt einfach, aufzuzeigen, dass es wirklich ganz vielschichtig ist, was die Psyche angeht und wie viele verschiedene Art und Weisen die Psyche erkranken kann. Und das ist eben noch nicht normal. Also ich wünsche mir, dass es irgendwann so normal ist, wie jeder hat Rückenschmerzen. Oder das ist auch so eine Volkskrankheit. Und Depressionen sind leider auch eine Volkskrankheit. Und dass da wirklich so drüber gesprochen wird, also dass es kein Tabu mehr ist und dass ich mich nicht outen muss und dass mir auch nicht jemand sagen muss, das finde ich jetzt aber mutig, dass Sie darüber sprechen. Dann denke ich, wieso ist das mutig? Es ist ein Teil, das gehört irgendwie zu meinem Leben. Für mich ist das leider ganz normal.
Also Aufklärung hilft da auf jeden Fall, was Sie ja auch in dem Buch, finde ich, ganz toll machen. Aber auch Aufklärung sich selbst gegenüber, denn das liest man in Ihrem Buch auch, dass Sie ja sich da auch am Anfang sehr peinigen und Schuldgefühl haben, gerade so aktive Leute wie wir, die viel arbeiten und auch Erfüllung in der Arbeit finden. Man fühlt sich ja dann ganz schlecht, wenn man plötzlich da nur noch in der Ecke liegt und gar nicht mehr weiß, wie man weiterleben soll. Haben Sie da auch einen anderen Umgang mit sich gefunden?
Ja und nein. Also ich habe das Buch vor kurzem auch nochmal eingelesen als Hörbuch und dann so mein Fazitkapitel quasi dann nochmal gelesen und habe gedacht, ja, das sind viele Erkenntnisse, die ich da für mich gewonnen habe und einen Weg damit umzugehen, dass ich halt auch mal Pausen machen muss und will auch und es aber trotzdem im Alltag nicht so sehr schaffe, wie es nötig ist, also auf mich selbst Acht zu geben. Das ist sehr, sehr schwierig und natürlich habe ich ganz viele Erkenntnisse gewonnen, also einfach was die Informationen über psychische Erkrankungen angeht, was im Gehirn passiert, wie Medikamente wirken oder wie sie nicht wirken, wie Therapien aussehen, weiß ich ganz viel, aber natürlich hilft mir das in der depressiven Episode nur einen kleinen Teil, weil dieses Kognitive, dieses Nachdenken und Informationen verarbeiten dann halt wirklich nur noch eingeschränkt, wenn überhaupt noch funktioniert.
Aber in dem Wort Episode, da schwingt ja schon so mit, dass das was Vorübergehendes ist, dass es kommt und geht. Aber heißt das denn auch, dass man da nie wirklich geheilt in Anführungszeichen sein kann von so einer Depression?
Also ich bin ja keine Psychiaterin, deswegen, also ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, dass sich das halt leider chronifiziert hat und dann spricht man von rezidivierender Depression, die episodenhaft wiederkehrt. Da gibt es auch symptomfreie Phasen, wo ich sage, ich bin gesund, aber ich weiß, es kann trotzdem wiederkommen. Vielleicht bleibt es ja auch weg, aber ob ich da von bei mir persönlich von geheilt sprechen kann, ich nehme ja auch durchgängig Medikamente, stehe auf noch ganz vielen Therapie-Wartelisten, habe auch schon eine Therapie gemacht, deswegen geheilt. Ich habe meinen Umgang damit gefunden.
Und wie war das, an dem Buch zu arbeiten und sich da nochmal so auf so eine ganz intensive Weise damit zu befassen? War das auch nochmal so ein, ich sage jetzt mal, ohne das abwerten zu meinen, hatte das auch nochmal einen heilsamen oder therapeutischen Effekt?
Das ist ja auch gar nicht abwertend, wenn man ein therapeutischer Effekt ist ja was Tolles. Und ich glaube ja, also ich habe dadurch, dass ich dann halt meine Gedanken oder auch Gefühle oder verwirrte Gedanken auch mal niedergeschrieben habe, das so ein bisschen gerade gezurrt für mich und versucht ja anschaulich zu beschreiben, was da in mir zumindest vorgeht. Das kann bei der nächsten Person ganz anders aussehen. Das war schon heilsam. Es ist ein bisschen wie Tagebuchschreiben natürlich auch. Und dann wiederum auch die ganzen Studien zum Thema zu lesen. Das ist auch heilsam. Also mir gibt Wissen unheimlich viel Kraft, weil man ja dadurch viele Dinge versteht und ein bisschen einordnen kann. Das kann ich natürlich jedem nur empfehlen. Das ist glücklicherweise mein Beruf, zu recherchieren und Informationen irgendwie aufzubereiten. Und ich glaube, ich habe da für mich auch sehr viel draus gezogen, klar.
Aber es geht Ihnen ja auch um ganz konkrete Verbesserungen. Also dass man zum Beispiel, man merkt sofort, das ist eigentlich ein Unding, dass man da Wochen, Monate auf irgendwelche Therapieplätze warten muss, bis einen überhaupt mal jemand anhört. Wie könnte sich denn sowas ändern?
Da habe ich gerade vor kurzem mal wieder ein Interview gemacht mit der Politikerin. Es geht eigentlich wirklich, wenn es um Therapieplätze geht, um die Bedarfsplanung, so wird das immer genannt. Und das sind halt Zahlen, die irgendwann in den 90er Jahren mal erhoben wurden, haben die Krankenkassen gesagt, so und so viele Menschen, es braucht so und so viele Therapeuten, Therapeutinnen, also wenn es jetzt um eine ambulante Therapie geht. Und diese Zahlen sind aus den 90ern und wurden dem tatsächlichen Bedarf von heute gar nicht angepasst. Da muss einfach was passieren. Es gibt genug Therapeuten und Therapeutinnen, aber nicht alle kriegen eine Kassenzulassung. Das wissen ja auch ganz viele nicht. Und dann stehe ich da als Kassenpatientin und zahle dann entweder privat oder habe das Glück, einen Kostenübernahmeantrag stellen zu können bei einer Therapeutin, die zum Beispiel nur Privatversicherte behandelt. Aber da muss wirklich nachgebessert werden. Die Leute sind ja da, die Therapien anbieten. Das muss bloß allen zugänglich sein und niedrigschwellig und nicht, ich muss bei der Kassenärztlichen Vereinigung anrufen und hoffen, dass ich irgendwo am anderen Ende der Stadt vielleicht in so und so vielen Wochen Therapieplatz bekomme.
Sonja Korpitz, vielen Dank für dieses Gespräch. Und das Buch von Sonja Korpitz ist unter dem Titel Spinnst du, warum psychische Erkrankungen ganz normal sind, beim Rowohlt Verlag erschienen.